Der eine würde sagen, und jetzt kommt es eben darauf an, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich als meine Erfahrungen, meine Kindheitserlebnisse, meine kulturelle Eingebundenheit, würde vielleicht jetzt sagen, oh, ich scheine verliebt zu sein. Ein anderer sagt, oh mein Gott, ich habe Angst. Der dritte sagt, ach, ich freue mich schon so. Alles das sind pure Interpretationen. Und was ein schnellerer Herzschlag wirklich bedeutet, das ist ja noch gar keine Emotion. Wir können es ja noch gar nicht sagen. Die Emotion entsteht erst. Und wenn wir zwei uns unterhalten, Suse, und du auf einmal, ohne das zu wissen, auf meine angehaltenen Gefühle und eingefrorenen Gedanken auf so eine Kapsel tippst, dann kann es sein, dass ich auf einmal sehr unverhältnismäßig reagiere und du sagst, ups, was ist denn jetzt los? Also der Auslöser und die Reaktion, die haben miteinander gar nichts zu tun.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Susanne.
Ich freue mich, bei euch zu sein.
Vielen Dank. Susanne, es wäre ganz toll, wenn du dich kurz vorstellst und das Thema, was du heute für uns mitgebracht hast.
Ja, ich freue mich schon sehr auf das spannende Thema. Fühlen, mit Emotionen arbeiten, denn das begleitet mich natürlich mein ganzes Leben lang und das Ganze auch noch interkulturell. So vom Erfahrungshintergrund her habe ich so Regenbogenfächer studiert wie Philosophie, Kulturanthropologie und Psychologie. Und das Spannende war, wie Martin Permantier und ich uns getroffen haben, habe ich sofort auf seinem Plakat gesehen, ich, wir, alle. Und dann dachte ich mir, na, das passt ja total. Ich ist die Psychologie, wir ist die Kulturanthropologie oder das ist die Kulturwissenschaft. Und alle ist die ganze Welt, die Philosophie. Das, was Menschen eigentlich denken und warum wir überhaupt gewisse Dinge tun oder warum wir auch fühlen, ist ja ganz stark von philosophischen Hintergrundfragen beeinflusst. Ich habe mir das immer so vorgestellt, da vorne ist eine Bühne und dahinter oder oben nicht sichtbar sind Marionettenspieler. Das sind sozusagen die Philosophen oder die Philosophie, diese Gedanken, die da so erzeugt werden. Und das ist der Grund, warum wir da unten auf eine ganz bestimmte Art und Weise rumhüpfen. Und umgekehrt, dass die Marionette aber wieder eine Rückspiegelung hat zu den Marionettenspielern. Und das ist so ein systemisches System. Deswegen war die Philosophie für mich immer so spannend, die Frage zu stellen, was ist denn der gute Grund dahinter? Und diese drei Ebenen, ich, wir alle, haben uns sofort in Bezug auf die Haltungen auch verbunden. Davon abgesehen, dass ich auch schon im Studium vor gefühlten Äonen das Haltungsmodell von Löwinger mal erlebt habe. Allerdings, als ich dann das Buch von Martin Permantier sah, dachte ich mir, so kann man darüber auch sprechen. Denn so wie wir das an der Uni behandelt haben, war es eine äußerst akademische Angelegenheit. Und dann ist es auf einmal lebendig geworden. Ja, und ich bin habe lange in den USA gelebt, in New York und bin im Durchschnitt die letzten 35 Jahre bis vor Corona einmal im Monat um die Welt geflogen, in 34 Ländern Seminare zur interkulturellen Kompetenz gehalten. Und da kommt man mit vielen Gefühlen in Berührung, weil Kultur ist ja etwas, was wir von klein auf lernen und Gefühle sind ja auch kulturell geprägt. Das Thema Selbstentwicklung, das automatisch dazugehört, weil ja ein Ich immer in ein Wir hineingeboren wird, hat mich auch begleitet, seit ich 17 bin. Also damals kann ich mich noch erinnern, hat mich die transzendentale Meditation so fasziniert und bin dann so in diese Gruppe gegangen, wo man dann so ein Mantra bekommen hat und man hat meditiert, man wollte vom Boden abheben, bis ich dann so gemerkt habe, interessant, unterscheidet sich grundsätzlich nicht davon, was ich sehr katholisch aufgewachsen bin, so gelernt habe. Weil es war mir letztendlich zu gemeinschaftsbestimmt, zu konformistisch. Und dann bin ich da auch wieder weg, habe aber verstanden, Selbstentwicklung, Ich-Entwicklung ist was ganz was Essentielles, dass die Welt sich entwickeln kann, beziehungsweise dass sich auch Organisationen, Kulturen entwickeln können. Und deswegen habe ich immer dieses Thema Ich, wir alle, vom Studium her, von meiner persönlichen Entwicklung her und zusammen in der Arbeit mit Martin Permantier versucht, miteinander zu verbinden. Und wir haben zusammen das Buch geschrieben, Fühlen mit Emotionen arbeiten, zusammen mit dem Christoph Jan Kramer als magisches Trio, weil wir einen solchen Spaß hatten, dieses Buch zu schreiben, weil wir uns wahnsinnig ergänzen und befruchten und inspirieren. Das war eigentlich so eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben, zu dritt dieses Buch zu schreiben. Und eben dann noch über das Thema Emotionen und Gefühle. Habe selbst ein Unternehmen mit Mitarbeitern, wo wir weltweit unterwegs sind. Seit Corona hat sich das sehr beruhigt, würde ich mal sagen. Was mir aber gar nichts ausgemacht hat, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich liebe es mittlerweile, meine Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bedienen, ohne in ein Flugzeug steigen zu müssen. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig genieße. Und das ist für mich so der Vorteil von Corona gewesen, dass diese Reiserei aufgehört hat. Und wenn wir internationale Seminare machen, finden sie oft virtuell statt, was ich schade finde, weil es doch etwas anderes ist. Sind wir wieder bei unseren Gefühlen und Emotionen. Wir sind Säugetiere. Wir brauchen uns auch, wir müssen uns spüren. Und virtuell ist wunderbar, kann man eine Menge machen und zugleich ist es nicht dasselbe. Und deswegen freue ich mich lieber, die Face-to-Face-Seminare im europäischen Kulturraum zu halten, was mir einfach grundsätzlich lieber ist, gerade beim Thema Selbstentwicklung.
Das hört sich sehr, sehr spannend an, ja.
Ich habe gerade wahrgenommen, dass du zwischen Gefühle und Emotionen unterscheidest. Magst du darüber ein bisschen sprechen? Also woher kommt das? Woher kommt diese Unterscheidung und was bedeutet die?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Emotionen und Gefühle werden normalerweise im Alltagsgebrauch als Synonym verwendet. Man benutzt einmal das eine und mal das andere. Auch in der Wissenschaft wird es unterschiedlich benutzt. Wir haben uns jetzt für diese Definition entschieden, aufgrund der Literatur und der Wissenschaft von Lisa Feldman-Barrett, wie Gefühle entstehen. Das ist eine Forschung, die schon so an die 30 Jahre alt ist, die wissenschaftlich herausgefunden hat, auch neurophysiologisch, dass, wie wir bisher meinten, es gäbe biologische Grundgefühle für alle Menschen, dass das, dieser Ansatz, und die wären dann immer gleich, überhaupt nicht stimmt. Das war eine Interpretation, weil Lisa Feldman-Barrett und andere Forscher herausgefunden haben, das Einzige, was wir wirklich wahrnehmen, unsere Körpersensations, also dass unser Körper zum Beispiel auf einmal heiß wird oder kalt wird, dass das Herz schneller schlägt als vorher, dass der Bauch sich, der Magen zusammenzieht. Das sind ja nur Körperempfindungen. Aber, und jetzt geht es schon los, die werden von uns ja interpretiert. Denn zum Beispiel, mein Herz würde jetzt auf einmal anfangen, schneller zu schlagen. Das Einzige, was ich beschreiben kann, ist, mein Herz schlägt schneller. Der Rest startet sofort Interpretation. Der eine würde sagen, und jetzt kommt es eben darauf an, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich als meine Erfahrungen, meine Kindheitserlebnisse, meine kulturelle Eingebundenheit, würde vielleicht jetzt sagen, oh, ich scheine verliebt zu sein. Ein anderer sagt, oh mein Gott, ich habe Angst. Der dritte sagt, ach, ich freue mich schon so. Alles das sind pure Interpretationen. Und was ein schnellerer Herzschlag wirklich bedeutet, das ist ja noch gar keine Emotion. Wir können es ja noch gar nicht sagen. Die Emotion entsteht erst. Das heißt, wir haben eine körperliche Empfindung Und das spüren wir im Körper und deswegen spüren wir Emotionen im Körper. Aber was für eine Emotion das ist, Angst oder Freude oder sonst irgendetwas, ist ja schon wieder ein Konstrukt im Kopf, ist eine Interpretation. Da geht es schon los. Und dann kommt die nächste Stufe. Jetzt gehen wir so ein bisschen durch die Haltungen auch durch. Wann werden denn Emotionen zu Gefühlen? Zunächst mal kann man so sagen, dass wir in der selbstorientiert impulsiven Haltung, da sind wir ungefähr so 2 Jahre alt, da schießt sozusagen das Ich ein. Da sind so kleine Kinder ganz erschrocken von dieser Macht, die da auf einmal spüren. So ein Ich, das ist eine Kraft, das ist mächtig. Und da bin ich aber meinen Emotionen total ausgeliefert. Ich kann die doch gar nicht managen. Deswegen sind die so moody, die Kinder, die einmal so himmelhoch jauchzen, in der nächsten Sekunde wusch, schmeißen sie sich am Boden und brüllen. Und die sozusagen dieses Ich sich spüren und managen zu können, ist für diese kleinen Wesen ziemlich schwierig noch. Schwierig vor allem ist es, da entstehen dann Emotionen, denen bin ich nicht nur ausgeliefert, die sind dann aber auch gefährlich. Nämlich, wenn erwachsene Menschen nicht gelernt haben, ihre Emotionen im Griff zu haben, dann ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Der ist völlig unmittelbar. Und dann bin ich mir selbst ausgeliefert, ich kann es nicht kontrollieren. Bei cholerischen Menschen zum Beispiel ist das so der Fall. Oder wenn ich in Kulturen bin, wo eine mächtige Person schlecht aufgelegt ist, und das war früher durchaus der Fall, dann warst du schneller einen Kopf kürzer, als du schauen konntest. Das heißt, Emotionen sind gefährlich, sie sind unkontrollierbar und unberechenbar. Wenn wir uns jetzt in der nächsten Haltungserweiterung in die gemeinschaftsbestimmt konformistische Haltung begeben, die in der kulturell überall auf der Welt, ich nenne sie immer ganz gerne so, that's our first brainwash. Da werden wir jetzt sozusagen genormt und eingenordet, das, was man tut und was man nicht tut, was richtig oder was falsch ist. Und jetzt werden diese Emotionen, die ich vorher überhaupt nicht kontrolliert hatte, zum Preis der Zugehörigkeit unterdrückt. Weil alle Emotionen, don't stick out, konformistisch, gemeinschaftsbestimmt, gefährden immer die Gruppenzugehörigkeit. Ich will ja dazugehören. Das ist das Wichtigste. Ich will zu meiner Kindergartengruppe dazugehören. Ich will zu meiner Schulklasse dazugehören. Das ist ja, ich will ja dazugehören. Dieses Belonging ist ja das Allerwichtigste, gerade für Säugetiere. Und wir sind das höchstentwickelste Säugetier. Wir brauchen diese soziale Geborgenheit. Was wir aber jetzt machen, ist, dass wir uns innerlich zensieren, damit wir eben nicht ausgestoßen werden, weil das ist das Allerschlimmste. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir ja heute zum Glück auch eine weiterentwickelte Pädagogik haben. Früher hast du dafür gesorgt in Kulturen, dass Kinder lernen, was sich gehört, dass man mit Liebesentzug und Ausgrenzung gespielt hat, dass man das eingesetzt hat. Man hat zum Kind gesagt, du warst nicht lieb, nicht nett, nicht brav, und jetzt musst du dich in die Ecke stellen, du musst dein Gesicht abwenden von der Gemeinschaft. Das ist grausam, das tut so weh. Und das waren drakonische Strafen, um die Zugehörigkeit in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen Erziehungsphase zu garantieren. Da werden also jetzt Emotionen unterdrückt, weil sie immer die Harmonie gefährden und die Gruppenzugehörigkeit. Und wenn wir jetzt älter werden, erweitert sich unsere Haltung in die funktionalistisch-funktionale. Und da wird jetzt ganz was Spannendes, weil da sind wir unseren Emotionen noch nicht so ganz zugänglich. Wir fangen an, rational zu vergleichen. Vorher haben wir gelernt, wenn du dazugehören willst, musst du dich anpassen. Aber jetzt stelle ich auf einmal fest, ich bin ja ganz anders als andere. Mensch, also in der konformistischen, gemeinschaftsbestimmten Phase, da habe ich zum Beispiel Poesiealbum geschrieben. Das sind lauter Stanzen, die man lernt. Da fragt man dann die Mami, du, ich weiß gerade gar nicht, was ich da reinschreiben soll, habe man schon 100 Sprüche gehabt, gibt es einen neuen Spruch? Rosenblumen welken, alle Blumen welken, nur die eine welket nicht und die heißt Vergissmeinnicht. Oh, super, kann ich wieder reinschreiben. Aber es sind keine eigenen Gedanken. Aber jetzt, wenn ich in die rationalistisch-funktionale Haltung komme, merke ich auf einmal, ich bin anders. Das psychologische Ich schießt sozusagen ein. Aber Gefühle oder Emotionen, das, was nach innen verweist, das geht noch nicht so richtig. Und im Erwachsenenleben ist es so, dass man sagt, bleiben Sie sachlich, Herr Müller oder Frau Müller, bleiben Sie sachlich. Und Emotionen werden abgespalten. Im Berufsleben hat es ganz früher so ausgeschaut, und das kenne ich noch sehr gut, wenn du die Türklinke in die Hand genommen hast, um ein Unternehmen zu betreten, dann hast du die eine Hälfte draußen gelassen und die andere ist hier reinmarschiert. Die, die funktioniert, die, die sachlich bleibt, denn ich will ja professionell sein und alles Private, meine Gefühle, wie bei dem Schild mit Hunden, wir müssen draußen bleiben, die hat man draußen gelassen, meint man, weil natürlich gehe ich als ganzer Mensch da hinein. Aber da werden Emotionen abgespalten, um den Preis professionell und sachlich zu bleiben. Tja, aber das Leben geht weiter. Und jetzt gibt es noch eine Haltungserweiterung, die eigenbestimmt souveräne. Da mag es jetzt Menschen geben, die sagen, finde ich jetzt alles toll, was ich so gelernt habe. Und das sind ja auch alles wichtige Kompetenzen. Aber I wanna do it my way. Und das Korsett vorher, das ist mir zu eng. Ich bleibe zwar grundsätzlich im Leistungskorsett drinnen, aber jetzt will ich auch mal selbst die Dinge machen. Ich will flexibel sein. Ich finde Workarounds. Und das Schöne ist jetzt, ich möchte auch meine positiven Gefühle zeigen. Dieses Think Positive. Und USA war das erste Land dieser Welt, das sozusagen dieses eigenbestimmt Souveräne hat entwickeln können, diese Haltung, auch als Kultur. Und dieses Think Positive. Und ich glaube an mich und ich glaube an dich, dieses Positive, diese Vorschusslorbeeren, die man da auch so bekommen hat, da werden jetzt negative Gefühle verdrängt. Weil es heißt ja sozusagen, I wanna be happy. Es war eins vom Allerwichtigsten, but don't be a party pooper. Also keine negativen Gefühle, die passen nicht zum Selbstbild. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte glücklich sein. Also haben wir einen riesen Fortschritt in dieser eigenbestimmt souveränen Haltung, wie wir mit Gefühlen umgehen. Jetzt habe ich auch nicht mehr schon nur Emotionen. Wir fangen jetzt an, es Gefühle zu nennen. Warum? In der rationalistisch-funktionalen Haltung lernen wir Emotionen einen Namen zu geben. Die sind nicht nur einfach im Körper, die muss ich nicht nur einfach ausleben oder verdrängen. Nee, die haben Namen, die kann ich aussprechen. Das heißt, ich kann jetzt alle glücklichen, alle angenehmen Gefühle in mein Leben bringen und ich affirmiere die sozusagen sogar noch. Aber nun gibt es sogar noch eine Haltungserweiterung und das ist, die nennt man die relativierend individualistische, die sagt, es ist ja toll, dass du jetzt deine positiven Gefühle benennen und leben darfst. Aber weißt du, das Leben ist wie Yin und Yang, mal angenehm, mal unangenehm. Es gibt ja auch unangenehme Gefühle und die dürfen auch sein, weil sie zum Leben gehören. Alle Gefühle dürfen jetzt erscheinen. Und jetzt ist es so, dass ich alle Gefühle benennen kann. Gefühle werden als Ressource plötzlich betrachtet, nichts, was gefährlich ist, was ich unterdrücken, abspalten oder verdrängen muss. Nee, alle Gefühle sollen sein und alle Gefühle kann ich benennen, weil was ganz wichtige Erkenntnis kommt jetzt. Dieses Erkennen von Gefühlen führt mich ja zu meinen Bedürfnissen. Was ist denn der eigentliche Grund, zum Beispiel unseres Gesprächs, meiner Gefühle, die ich habe, meiner Konflikte, die ich mit jemandem habe? Was ist der gute Grund dahinter? Und das führt mich ja zu Selbstgefühl. Ich spüre mich selbst mit allem, was dazugehört, mit allem Angenehmen und Unangenehmen. Und ich kann dich spüren und Mitgefühl haben mit dir, auch mit den unangenehmen und angenehmen Gefühlen. Und was jetzt hier noch hinzukommt, dass wir erkennen, mein Gott, alle diese Gefühle, die wir haben, das ist nicht biologisch, das ist nicht Gott oder Natur gegeben. Nein, das passiert in meinem Kopf. Es ist meine Interpretation. Und ich erkenne, dass sie Teil meiner inneren Vielfalt sind. Ich erkenne überhaupt, dass ich selbst aus vielen, vielen Anteilen bestehe. Der Goethe hat noch gemeint, auch zwei Seelen, auch in meiner Brust. Wir haben ganz, ganz viele in uns. Denn alle die Haltungen, die wir vorher ja durchlebt haben in unserer Entwicklung, die sind ja noch in mir drinnen. Ich gehe ja nicht von zu, nein, die werden umhüllt, die werden erweitert und die bleiben ja alle da, die sind ja alle sinnvoll. Und deswegen kann ich auf einmal wahrnehmen, diese ganz vielen Stimmen in mir existieren. Und wenn wir jetzt viel Glück haben und in einer Umgebung aufgewachsen sind, die das zulassen, dann komme ich jetzt noch in die systemisch autonome Haltung. Und spannend ist, jetzt erlebe ich ein Gefühl, weil wir jetzt unterscheiden zwischen Emotion und Gefühl. Emotionen sind alte Gefühle, meistens die wir verkapseln. Und wir bezeichnen sie in unserem Buch eben als Verkapselungen. Das sind eingefrorene Gedanken und angehaltene Gefühle. Warum eingefrorene Gedanken? Weil wir in unserer Entwicklung so Glaubenssätze entwickeln, wenn unsere Gefühle angehalten werden. Bei jedem Menschen, das ist ganz normal, entsteht in jeder solcher dieser Entwicklungsphasen irgendetwas, was nicht klappt, was nicht gut ist, was uns nicht gut tut. Das ist ganz normal. Das heißt, man nennt das Leben. Und wenn wir uns weiterentwickeln, haben wir die wunderbare Aufgabe, das, was wir vorher in jungen Jahren nicht erhalten haben, uns später selbst zu schenken. Und diese Emotionen, diese angehaltenen Gefühle, die da wie so kleine Kapseln in unserem Körper rumflirren, die tun ja erstmal gar nichts. Und wenn wir zwei uns unterhalten, Suse, und du auf einmal, ohne das zu wissen, auf meine angehaltenen Gefühle und eingefrorenen Gedanken auf so eine Kapsel tippst, dann kann es sein, dass ich auf einmal sehr unverhältnismäßig reagiere und du sagst, ups, was ist denn jetzt los? Also der Auslöser und die Reaktion, die haben miteinander gar nichts zu tun. Und wenn ich jetzt in dieser Haltung, in der systemisch autonomen Haltung bin, dann kann ich das, einerseits spüre ich den alten Schmerz und zugleich lerne ich das Innehalten. Und ich identifiziere mich nicht mehr mit meinen Gefühlen. Ich weiß, die sind da. Meine Gefühle sind ein Wahrnehmungsorgan. Und ich habe das Bewusstsein, das tut jetzt gerade richtig weh. Und der Susanne, der ging es da überhaupt nicht gut, wie das passiert ist. Aber es hat nichts mit Suse zu tun. Und das ist so, ich erlebe ein Gefühl, tief durchatmen und ich kann darüber sprechen, ich kann es benennen, ich kann es anerkennen und ich erlebe es zwar, aber ich identifiziere mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr meine Emotion. Und da habe ich dann diesen wunderschönen Satz von Viktor Frankl, der Raum zwischen Reiz und Reaktion erweitert sich. Und das ist ja jetzt, wie man vielleicht sehen kann, meine innere Freiheit. Je erweiterter die Haltung ist, umso größer wird der Raum in mir, hinschauen zu dürfen, nicht ausgeliefert zu sein, sondern die innere Freiheit in mir erweitert sich und ich kann mehr Optionen wählen. Wie gehe ich denn jetzt mit diesen Emotionen oder mit meinen Gefühlen, die ich benennen kann, um? Und das ist sehr, sehr hilfreich, gerade in Organisationen, in der Familie, generell, wenn Menschen zusammenkommen, sich ganz anders artikulieren zu können.
Ja, da bin ich. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, habe ich so mich selber gefragt, wann war das denn so, ne? Also du hast auch angefangen mit einem kleinen Kind und ich habe dann an so Wutanfallkinder gedacht und fand das ganz spannend, dass man dem eigentlich auch eine Entwicklungsphase im Leben, die ja durchaus auch bekannt ist, ne? Also Kleinkindphase ist anders als eine Schulkindphase und eine Pubertät ist nochmal anders als Erwachsenwerden. Und dann habe ich mich gerade eben gefragt, natürlich zum einen, wo bin ich denn und wann war ich denn wo? Und zum anderen habe ich mich gefragt, also ich habe jetzt von dir verstanden, dass beispielsweise bei cholerischen Menschen, die durch einen Triggerpunkt direkt dann wieder in das selbstorientiert Impulsive kommen, dann aber auch in der Lage sind, vielleicht auch wieder in das Eigenbestimmte, Souveräne zu kommen, so als Beispiel.
Absolut richtig, ja.
Und gleichzeitig habe ich verstanden, dass man in der Lage ist, sich so zu entwickeln, was aber durchaus auch durch das Außen bestimmt ist. Habe ich das richtig verstanden? Also ich hätte eben verstanden, als du von dem ich springe jetzt gerade von dem Ich zu dem Wir und zu einer Gesellschaft, weil ich jetzt beispielsweise die Idee hätte, dass es gewisse impulsiv selbstorientierte Gesellschaften gibt, wie es auch beispielsweise relativierende individualistische Gesellschaften gibt. Ich bin bewusst nicht jetzt
Ja.
bis zum Systemautonom gegangen und hätte die Idee gehabt, dass auch verschiedene Umfelder ermöglichen, die Selbstentwicklung mindestens mal auszuleben, vielleicht sogar auch die Selbstentwicklung anzuhalten. Habe ich da recht oder was heißt recht?
Ja.
Kannst du dich damit, also bin ich da auf dem richtigen Pfad?
Ja. Das Einzige, wo ich ein bisschen stutze, ist, was meinst du mit anhalten?
Das ist auch eine Interpretation meinerseits. Ich empfinde die Entwicklung, die gerade gesellschaftlich passiert, als eine mich blockierende. Von daher habe ich das jetzt gerade
Ah,
da
okay. Jetzt verstehe ich, was du
eingepreist.
meinst. Ja. Ja.
Oder wenn ich mir beispielsweise angucke, ich mag Geschichte sehr gerne, wenn ich mir angucke, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, die waren ja auf einer wirklich großen oder in einer großen Entwicklungsphase drin. Das siehst du ja, oder ich finde, ich sehe es immer in der Kunst, da hat sich sehr viel in der Kunst getan, da hat sich sehr viel gesellschaftlich getan, da hat sich auch sehr viel mit der Frauen- und Gleichberechtigung getan. Und dann kamen die 30er Jahre und jäh wurde genau diese Entwicklung in meiner Wahrnehmung oder in meiner Interpretation angehalten.
Wenn ich auf das zurückkomme, was ich verstanden habe, dass Kultur Selbstentwicklung fördern kann, aber auch behindern kann, würde ich so antworten, also bleiben wir mal beim Fördern bleiben. Ein Ich wird ja immer in ein Wir hineingeboren. Und das heißt, wir sind kulturelle Wesen. Und zugleich ist diese Ich-Entwicklung etwas, wo alle Menschen mehr oder weniger durchgehen. Die Kultur lässt allerdings mehr oder weniger Ich-Entwicklung zu. Also Beispiel, wir sind früher in der Geschichte, sind wir sehr lange in der selbstorientiert impulsiven und gemeinschaftsbestimmt konformistischen Phase gewesen. Und dieses Gemeinschafts-, also zum Glück gab es ja irgendwann mal sowas wie Moral. Und da zum Beispiel haben ja Religionen eine große Rolle gespielt, um dieses impulsive Element, wo man sich wechselseitig halt einfach überfallen und hat und erobert hat, hat man ja dann über einem impulsiven Herrscher eine Moral gesetzt, eine höher stehende Instanz. Und das hat, dem war ja selbst der Kaiser unterworfen, deswegen der Gang nach Canossa. Also der Kaiser ist dem Papst unterliegt, war ja damals eine Wahnsinnsweiterentwicklung. Und für viele Jahrhunderte war ja dieses gemeinschaftsbestimmt konformistische die vorherrschende Kultur. Verrückterweise gab es ja aber auch in diesen Kulturen die Ich-Entwicklung. Jedes Individuum geht ja durch die Phasen durch. Jetzt hat aber die Kultur das nicht gerade sehr gefördert. Und wenn dann Menschen gab, die angefangen haben, rationalistisch funktional wie in der Aufklärung zu denken, naja, da bist du ganz schnell auf dem Scheiterhaufen gelandet. Das hat nicht zum Weltbild gepasst. Das war nicht konformistisch genug. Also war diese kulturelle Entwicklung, die hat ihren Preis gekostet. Und dann gab es natürlich auch noch die amerikanische Kultur, weil ja ganz viele Europäer aus diesem verkrusteten Europa ausgewandert sind. Da gab es ja schon die erste rationale Aufklärung. Und dann einmal hat man diese eigenbestimmte souveräne Kultur gehabt. Boah, das wurde in USA gefördert. Und ich kann mich nur so gut erinnern, wie ich, oh Gott, wann war das? In Anfang der 80er Jahre in New York City gelandet bin. Da war ich nur sehr jung. Und da haben meine Nachbarn ihre Tochter gehabt, die Julia. Und dann habe ich sie oft in den Kindergarten begleitet. Und auf dem Weg dahin hat sie dann so Kastanien, alles Mögliche immer gesammelt. Sag ich, warum tut sie das? Sagt sie, das Show-and-Tell-Item. Und dann bin ich mal mit reingegangen, weil ich das sehen wollte. Da stehen die kleinen Pimpfe mit 3 Jahren da und halten jeden Morgen eine Präsentation vor allen anderen. Sie zeigen und erzählen über irgendeinen Gegenstand, den sie auf dem Weg gefunden haben oder den sie von zu Hause mitgebracht haben. Die halten eine Präsentation mit 3. Und ich habe mir gedacht, okay, bei uns an der Uni haben wir damals noch unsere Hausarbeiten vorgelesen und Vorlesungen wurden auch vorgelesen. Da hat keiner frei gesprochen. Also dieses eigenbestimmt Souveräne, boah, das wurde in der Kultur gefördert. Da waren wir in Deutschland noch ganz stark rational, funktional. Das heißt, ja, Kulturen, dass wir, lässt diese automatisch eigentlich die natürliche Selbstentwicklung zu oder nicht zu. Andersrum aber ist es ganz klar, wir selbst als Individuen, wir regredieren fast permanent immer wieder mal, weil wir unsere Verletzungen haben. Je nach Haltungserweiterung können wir es besser halten und fassen und managen oder weniger. Je früher wir in den andersrum. Ich versuche es mal mit einem Bild zu beschreiben. Man kann sich ja diese Haltungen wie Schüsseln vorstellen. Und die emotional, also die selbstorientiert impulsive, ist die kleinste Schüssel. Und das haben wir so ungefähr auf dem Niveau von einem Dreijährigen. Dann kommen wir in die gemeinschaftsbestimmt konformistische, die fast schon die erste Haltung. Die ist größer, die Schüssel. Und dann, da sind wir so ungefähr auf dem Niveau von ja, 5 bis 8. Und dann haben wir die andere Schüssel und die nächste, die funktionale, rationalistische Schüssel. Da sind wir so vielleicht auf dem Niveau ja, von so 12-Jährigen. Und dann kommt die eigenbestimmte Souveräne. Das ist mindestens Pubertät. Manche haben die erst mit 30, manche erst mit 50. Das ist individuell völlig unterschiedlich. Aber eins ist klar, die Schüsseln werden größer und die deutsche Sprache sagt das so schön. Das Fassungsvermögen einer Haltungsschüssel, das ist kleiner oder größer. Und je weiter wir mit unserer Entwicklung sind, umso größer werden die Schüsseln, umso mehr können wir im wahrsten Sinn des Wortes fassen. Wir sagen ja manchmal in Deutschland, ja, das kann ich nicht fassen. Ja klar, dann bist halt zu kleinschüsselig unterwegs. Die Schüssel ist zu klein. Und die Susanne Cook-Kreuter hat mal gesagt, the lower cannot see the higher. Also die kleine Schüssel, die kann nicht in die große reinschauen. Die ist noch nicht, die versteht die nicht. Und da haben wir ja oft unsere gesellschaftlichen Konflikte. Wir verstehen uns nicht, wie reden die denn? Weil jede Haltungsschüssel eigene Sprache hat, ein eigenes Paradigma ist, eine eigene Art, die Welt zu betrachten. Und deswegen haben wir, und das ist auch so ein Phänomen der heutigen Zeit, diese ganze Diversity-Geschichte, die kommt ja nicht just out of the blue, das ist ja was ganz Normales, weil früher gab es vielleicht 2 Schüsseln. War schon schwierig genug. Dann kam die dritte Schüssel des rationalistisch-funktionalen hinzu, die Aufklärung, die rationale. Boah, wie viele Menschen da in Kerkern und auf Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil sie nicht reingepasst haben, war ein harter Kulturkampf. Und heutzutage kommen wir ja in die zweite Aufklärung, dass wir sogar das Fühlen sagen, dass als ganzer Mensch gehört ja nicht bloß der Verstand, auch das Fühlen dazu. Jetzt gibt es Menschen, die reden hier von Diversity und dann, dass man Inklusion machen soll und so weiter. Die kleinen Schüssel, die sagen, hast du einen an der Klatsche? Ich verstehe überhaupt nicht, von was du redest. Ist ja völliger Quatsch. Und deswegen haben wir heute Gesellschaften, die ja alleine von den Haltungen her so unterschiedlich sind. Und jetzt, glaube ich, kommt noch etwas hinzu. Das wird vielen Menschen zu kompliziert und zu komplex. Und dann sagen ganz viele Menschen, um Gottes Willen, ja, so viel Vielfalt, das packe ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Meine Schüssel kann das nicht fassen. Da war doch früher mal was. That was so easy. Das war ganz einfach. Und deswegen hören wir so Sprüche wie Make America great again. Ja, again heißt rückwärts. Da war mal was. Das Rad der Geschichte hat aber noch niemand zurückgedreht. Oder bei uns auch politisch gesehen, wenn viele Menschen sagen, ja, wir müssen wieder zurück in alte Traditionen. Naja, genau die Traditionen haben uns dahin gebracht, wo wir heute stehen, wo die Welt, der Globus fast zugrunde geht, aufgrund der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Also wir haben einerseits die Progression einer Haltungserweiterung in Gesellschaften, in Kulturen und im selben Moment vor lauter Überforderung Menschen, die sagen, wow, lass uns zurückgehen. Die haben Angst und die werden auch nicht gehört und wir erleben diese wahnsinnigen Regressionen. Und das vor allem in den westlichen Industriekulturen, weil momentan die Wirtschaft ja auch nach unten geht und der Industriekapitalismus nicht mehr funktioniert auf die Art und Weise, der ja auf permanenten, unendlichen Wachstum basiert. Das funktioniert nicht mehr. Als wollen sagen andere, lass uns ein neues Paradigma aufmachen, Kreislaufwirtschaft, lass uns ganz anders drüber nachdenken. Und Menschen, die da haltungsmäßig überfordert sind, wollen das Rad der Geschichte jetzt aber zurückdrehen. Also ist ja gefühlsmäßig völlig verständlich, aber gesellschaftlich ganz schwer zu halten, weil wir jetzt all das Gesamtgefühls- und Haltungsspektrum haben, was uns schier zerreißt. Das heißt, Kultur ist immer einerseits förderlich und zugleich hinderlich. Es kommt drauf an, es kommt auf den Kontext drauf an und auf die Individuen. Und es gibt auch Kulturen, die ganz konformistisch sind, ganz viele, also ich glaube sogar, dass noch, ich schätze einfach mal nur ganz hohl aus dem Bauch raus, 70% locker einer Weltbevölkerung noch eher in dieser Haltung sind, da schaffen es trotzdem Menschen raus und entwickeln sich weiter. Also das heißt ja, das ist kein Determinismus.
Aber es ist mindestens mal anstrengend.
Es ist immer bis zu einem gewissen Grad fürs Individuum und für die Gemeinschaft. Und jetzt kommt noch so was Spannendes, das Wort Ausland. Es kommt eigentlich von dem Wort Elende, weil im Mittelhochdeutschen hat Ausland Elende geheißen. Da steckt das Wort Elend drinnen. Wenn man früher die Scholle verlassen hat, warst du im Elend. Warum? Da warst du nicht mehr geschützt. Der Lehnsherr war ja deine Schutzmacht auch. Auch wenn er dich ausgebeutet hat, war er deine Schutzmacht. Also aus dem Lande zu gehen, warst du im Elende und das war Elend. Also das ist ja alles so Haltungsschüsseln zu verlassen. Puh, das hast du dich trauen müssen.
Ja, ich habe jetzt gerade an die Pubertät gedacht, nicht nur an meine, sondern auch die meines Sohnes.
Genau.
Das ist anstrengend, deshalb kam
Ja.
ich mit dem Anstrengenden, obwohl ich eher an mich gedacht hatte vorher. Ja, finde ich sehr spannend. Da kann ich mich sehr gut anschließen.
Ja, dieses I wanna do it my way ist ja so ein wichtiger Entwicklungsschritt einerseits. Zugleich, Eltern haben da manchmal etwas andere Vorstellungen.
Am schlimmsten ist es, glaube ich, noch für die Kinder heute, dass wenn die Eltern die gleichen Vorstellungen haben, also wenn sie denken, sie hätten was Rebellisches gefunden, dass das dann von den Eltern gekapert wird, erlebe ich zumindest heute sehr häufig.
Ja, auch das ist schwierig, weil tatsächlich, und da müssen Eltern auch aufpassen, weil sie ihnen ja dieses I'm special, das muss man ihnen lassen. Das ist so, so wichtig, sich ganz, ganz einzigartig zu fühlen, weil in dieser eigenbestimmt souveränen Haltung, das ist ja der Halt vom Individualismus. Und das muss ich spüren dürfen. Und es ist ganz, ganz wichtig. Manchmal meinen Eltern es sehr gut und sagen, ich bin so modern wie mein Kind. Aber damit nimmt man ihnen das Special sein.
Ich würde gerne noch mal einmal in den Arbeitskontext schwenken. Also, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, die letzten Minuten, Wir haben ja ganz viele Ebenen gerade besprochen. Also einmal die Ebene in uns selbst. Ne? Was haben wir an Körperveränderungen, wie zum Beispiel den Herzschlag hattest du genannt. Ne? Wie interpretieren wir den? Was sind da vielleicht alte Interpretationen? Was nennst du dann Emotionen in deiner Definition? Und was ich jetzt gerade heute benennen kann davon, also meine aktuelle Interpretation wäre dann dein Gefühl.
Ja.
Zu sagen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und
wenn ich
alle Gefühle, positive, wie, also genau. Angenehme, unangenehme, ja,
das genau, ist, dass das, ich sie der ganze benennen Blumenstrauß,
kann.
Ne, alles, was da ist, genau. Und dann, wenn ich von da aus jetzt in die Kulturdimension gucke, da hat es dann gesagt, ne, jedes Ich wird ins Wir geboren. Ne, das heißt, das Wir bestimmt auch immer so ein Stück weit das Ich, wie weit das Ich sich entwickeln darf und nicht. Und an dem Punkt sind wir, wenn wir jetzt in ein Unternehmen gucken, in der Gestaltungsfreiheit der Führungskräfte, oder?
Ja.
Dass wir sagen können, okay, die Führungskräfte können doch diese Kulturdimension, also was ist denn bei uns erlaubt? Welche Schüsselgröße wollen wir denn hier in unserer Unternehmung? Das können doch Führungskräfte dann gestalten und können sagen, okay, bei uns diese Kultur. Und wenn ich dann zurück aufs Individuum gucke, also in ein Team, was vielleicht ganz unterschiedliche Schüsseln innehat, ne, wo vielleicht der Choleriker zusammen mit einem Menschen, der sehr über seine Gefühle oder ihre Gefühle sprechen kann und auch möchte, zusammenarbeitet, muss ich ja irgendwie dieses Team an Individuen, die sehr unterschiedlich sein können, in diesen selbstgewählten kulturellen Schüsselkontext irgendwie zusammenbringen in einer Art und Weise, dass sich das Team bestmöglich entwickeln kann in dieser Schüssel, die ich mir selber als Führungskraft gewählt habe und vorgebe.
Absolut. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Führungskraft im Idealfall eine Haltungsschüssel weiter ist als die Menschen, die er führt.
Welche Rolle die Themen Emotionen, Gefühle und Haltung im Rahmen der Unternehmenskultur spielen und wie du als Führungskraft damit umgehen kannst, erfährst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.